Migration war schon immer Alltag und Migration wird auch immer Alltag bleiben und wird sich sogar noch verschärfen, wenn wir an die Auswirkungen der Klimakrise und alles denken. Also ist es jetzt eigentlich Zeit, dass EU-Staaten und die Schweiz eine Lösung finden und nicht nur immer auf die anderen Länder zeigen, die dann an den Außengrenzen sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Arno Tanner. Hallo Arno, schön, dass du mit dabei bist.
Hi Ivo, danke für die Einladung.
Arno, du bist in St. Gallen aufgewachsen, 28 Jahre alt und hast schon früh Erfahrungen damit gesammelt, Grenzen zu überwinden. Ende Primarschule bist du aus dem regulären Schulsystem ausgestiegen und hast zur SBW Herisau gewechselt, einer innovativen und pfiffigen Privatschule, die auf ihrer Webseite schreibt, wir ermutigen Menschen, dem eigenen Wesen zum Durchbruch zu verhelfen, die eigenen Träume und Potenziale ernst zu nehmen und zu Persönlichkeiten zu reifen, die die Zukunft aktiv mitgestalten. Später hast du dich bei einer international tätigen Schweizer Firma für Präzisionsgeräte für die chemische Analytik zum Logistiker EFZ ausbilden lassen. Du hast den Wareneingang diverser Materialien kontrolliert, diese auf Lagerplätze verteilt, bevor sie in der Spedition als fertige Geräte verpackt, palettisiert und für den Export bereitgestellt und auf Lastwagen verladen wurden. Kenntnisse, wie wir vermutlich später in diesem Gespräch erfahren werden, die dir in einem völlig anderen Kontext bei der Arbeit mit Geflüchteten mit der Organisation Europe Cares auf der griechischen Insel Lesbos plötzlich nützlich waren. Für unser Gespräch hier habe ich gerade im Hintergrund dein LinkedIn-Profil offen. Dort lese ich Arno Tanner, humanitärer Helfer für Menschen auf der Flucht. Erfahrung in der Kommunikation und Koordination von Advocacy sowie in der sozialen und pädagogischen Arbeit mit Kindern und jungen Erwachsenen mit geistigen Behinderungen, Traumata und herausfordernden Verhalten. Arno, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Vielen Dank, Ivo. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut nachgeforscht von dir. Ich bin grundsätzlich auf die Arbeit der humanitären Hilfe über eigenes politisches Interesse gekommen. Ich habe die ganze Thematik mit Migration nach Europa schon von damals 2014 her eng mitverfolgt und wollte öfters was in dem Bereich machen. Hatte natürlich verschiedene Kontaktpunkte aus meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit kognitiver Beeinträchtigung und Traumatas oder herausforderndem Verhalten mit der ganzen Thematik, dass es teilweise auch Kinder gab aus Familien, die selbst flüchten mussten. Und habe mich dann Anfang 2021 dazu entschieden, im Sommer 2021 das erste Mal, als es mit Covid ein bisschen einfacher wurde, wieder zu reisen, nach Lesbos zu reisen und dort zuerst als Freiwilliger zu arbeiten. Danach kam es eigentlich dazu, dass wir ein Projekt ziemlich spontan übernommen haben, gemeinsam mit der Organisation Europe Cares. Das war dann auch der Moment, als ich zu der Organisation dazugestoßen bin, als sie dieses Projekt übernommen haben. Und seitdem her bin ich eigentlich auf Lesbos freiwillig tätig und befinde mich immer irgendwo zwischen der Schweiz und der griechischen Insel.
Ich habe ja mit dir verschiedentlich ausgetauscht. Manchmal warst du auch gerade in einem Container in Lesbos bei deiner Arbeit. Bevor wir dort tiefer einsteigen, lass mich noch mal einen Moment ein bisschen zurückgehen zu dieser Privatschule SBW in Herisau, die ja auch Haus des Lernens genannt wird. Ich habe natürlich auch dort ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen, auf dieser Webseite der Schule gibt es einen Text von Mark Ricklin, den ich auch seit Jahren kenne und schätze und mit dem du sehr wertschätzend über deine Lernerfahrungen in Herisau im Osten der Schweiz gesprochen hast. Du erwähnst dort, dass die Leute sich wirklich Zeit genommen haben an dieser Schule für dich, dass sie auf dich zugekommen sind, dass sie auf dich eingegangen sind und dich unterstützt haben. Das ist ja etwas, was du heute auch in deiner Tätigkeit als humanitärer Helfer für Menschen auf der Flucht tust. In diesem Beitrag habe ich erfahren, dass es bei dieser Bildungsinstitution Zeitgefäße für eigene Ideen und Interessen gibt, die du in sogenannten Crea-Activas ein Trimester lang ausprobieren und damit auch dich selber besser kennenlernen konntest. Dazu auch Lernateliers, in denen du gelernt hast, eigene Strukturen aufzubauen und dir deine Zeit selber klug einzuteilen. Mich nimmt Wunder von dir zu hören, warum war diese Zeit an der SBW-Schule für dich so wertvoll und was hast du von dort für dich, für dein Leben und vielleicht auch für deine berufliche Tätigkeit mitgenommen?
Also grundsätzlich muss ich schon mal sagen, dass das Konzept der Schule generell für mich sehr, sehr wertvoll war, weil ich immer ein Kind war, das nicht gerne zur Schule ging. Ich ging gerne zur Schule, weil ich gerne Fußball gespielt habe und meine Freunde getroffen habe. Ich ging aber nicht gerne zur Schule, um den ganzen Tag im Klassenzimmer zu sitzen. Und das war natürlich auch etwas, was mich über meine ganze Schulzeit aus begleitet hat. Und dieser etwas, sagen wir mal, damals in dieser Zeit andere unkonventionelle Schritt von dieser Schule, sich mehr auch auf die persönlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu fokussieren und Stärken zu fördern und nicht sich nur auf Schwächen zu konzentrieren, hat mir grundsätzlich natürlich sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe darin auch gemerkt, dass es okay ist und gut ist, wenn man nicht in allem immer gut ist, wenn man nicht alles immer gut kann. Es ist nicht, dass man, egal was es ist, was man in der Schule lernt, überall immer alles immer gut können muss. Schlussendlich kommt es ja darauf an, wie man sich als Person entwickelt und was man danach im eigenen Leben so macht. Und diese Art und Weise von eher auf einer menschlichen Beziehungsebene miteinander zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig versuchen zu stärken, als sich nur darauf zu fokussieren, was funktioniert nicht so gut, ist natürlich auch etwas, was ich heute immer noch in meiner alltäglichen Arbeit sehe und genau weiß, dass es etwas ist, was sehr, sehr wichtig ist, weil schlussendlich brauchen wir ja auch irgendwo durch den Platz, um uns gegenseitig zu stärken.
Bei dir merke ich immer wieder das Thema Stärken, die Ressourcen im Blick behalten und den Menschen auf Augenhöhe begegnen, ist total wichtig. Und bei dieser SWB-Schule in Herisau habe ich auch verstanden, dass dort wirklich den Lernenden, den Schülern ein Raum geschenkt wird oder ein Raum eröffnet wird, eigene Leidenschaften, eigene Passion zu erforschen. Im Prinzip geht es darum, sich zu überlegen, was interessiert mich wirklich, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken. Kannst du dich irgendwann an ein Beispiel aus dieser Zeit erinnern, wo du praktisch so einen Erkundungsweg abgeschritten hast, ein Beispiel, wo du dich heute noch gern daran erinnerst oder wo du besonders stolz darauf bist?
Ich mag mich ehrlich gesagt an gewisse von diesen Kreativas, die die SBW damals angeboten hat, noch ziemlich gut erinnern, weil es war für mich auch so eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, sich selbst ein bisschen zu erkunden, ein bisschen rauszufinden, was mag man eigentlich. Und ich habe dort verschiedene Aktivitäten besucht, was von sportlichen Sachen über Musik bis hin zu praktischen Sachen mit Metall- oder Holzarbeit ging, aber gleichzeitig zum Beispiel auch Sachen wie Theater und Oper, was zum Beispiel ein Thema war, was ich nicht groß Kontaktpunkte dabei hatte. Also ich war ab und an als Kind mit meiner Mutter mal in der Oper, wenn wir in Italien im Urlaub waren, aber sonst große Kontaktpunkte zu einem Thema wie Theater oder Oper hatte ich eigentlich nie. Und das alleine schon den Raum zu haben, das irgendwie in einem Safe Space auszuprobieren und zu sehen, okay, ist das was mich irgendwie interessiert? Also ich fand die Theaterkurse super lustig. Ich war schrecklich, glaube ich, im Theater spielen, so wie ich mich selbst daran einschätze. Aber dass dieser Raum alleine schon geschaffen wurde, das gab mir persönlich große Möglichkeiten und auch gewisse Sicherheiten, um zu lernen, dass es auch okay ist, manchmal Sachen auszuprobieren und zu lernen, ist es das, was mir Spaß macht oder ist es halt was anderes? So, ich glaube, das ist ja was wir alle irgendwo im Leben ab und an mal machen müssen. Wir müssen Sachen ausprobieren und sonst stagnieren wir, wo wir sind.
Das ist ein Glücksfall, wenn du solche Phasen von Erfahrungslernen natürlich genießen konntest. Das können Menschen auf der Flucht nicht wirklich. Natürlich sammeln sie dort auch Erfahrungen, aber vermutlich insbesondere herausfordernde Erfahrungen, auch gefährliche Situationen, die sie zu bestehen haben. Und ich würde gern mit dir jetzt so von Richtung Lesbos die Thematik gehen. Und ich weiß, dass du dort auf dieser Insel, wo es viele geflüchtete Menschen hat, immer wieder gearbeitet hast. Wir haben erwähnt, für die Organisation Europe Cares, wir werden den Link später unter den Shownotes noch einfügen, eine Organisation, die Menschen in Not unterstützt. Und ich würde gern von dir hören, Was hat dich motiviert, deine sichere Stelle in der Schweiz aufzugeben und dich voll und ganz der humanitären Arbeit und dem Gemeinschaftszentrum Barea Lesbos zu widmen?
Grundsätzlich kam die erste Motivation natürlich auch aus einem gewissen persönlichen Interesse daraus, dass ich viel über die Situation gehört und gelernt habe und auch immer wusste, mit meinem Hintergrund auch in der sozialen Arbeit könnte ich natürlich dort etwas machen. Und ich habe 2021 als Freiwilliger damals angefangen mit einer anderen Organisation, das war damals One Happy Family, und habe dort mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Also nicht genau das, was ich auch in der Schweiz gemacht habe, und habe gemerkt, okay, da auf der Insel sind halt meine Skills noch viel, viel mehr benötigt als in einer Schule in der Schweiz. So in einer Sonderschule in der Schweiz ist es natürlich schön und gut, dass ich auch da bin und den Kindern und Jugendlichen zur Seite stehen kann, aber die Schule läuft auch weiter, wenn ich nicht da bin. Dort gab es teilweise Fälle, wo ich natürlich wusste, wenn ich nicht mehr da bin, gibt es ein Loch teilweise.
Wie war die Situation in Lesbos 2021? Was waren die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen? Wie seid ihr vorgegangen?
2021 war ein interessanter Wechsel von den alten, sagen wir mal, das, was man noch früher kennt mit den Bildern und Berichterstattungen aus dem alten Moria-Lager, in dem die Lebensumstände schrecklich waren. Also Leute, die in nicht dichten Zelten gewohnt haben, umgeben von Schlamm mit Ratten und Schlangen und allem Möglichen, zu einem neuen Camp, das damals gebaut wurde nach dem großen Brand von Moria im September 20, das als temporäre Nutzung eigentlich geplant war, bis heute aber immer noch das Flüchtlingscamp ist, das genutzt wird. Das hat sich da ein bisschen verändert von den Lebensbedingungen, wie sie damals waren, zu mehr einer Krise im Bereich der Menschenrechte. So, es hat angefangen, dass Leute eingesperrt waren. Aufgrund von Covid gab es Zugangsbeschränkungen. Leuten konnten nur an verschiedenen Tagen oder teilweise nur an einem Tag pro Woche für ein paar Stunden das Camp verlassen und irgendwelche Aktivitäten, wie wir sie außerhalb des Flüchtlingslagers anbieten, besuchen zu können. Und dadurch war es natürlich immer eine gewisse Ungewissheit. So, du wusstest nie, wie viele Leute hast du jetzt pro Tag, welche Leute kommen jetzt wirklich, können die Leute rein, können die Leute raus.
Das heißt, eine völlig verrückte und unhaltbare Situation und im Prinzip Internierungslager, wo die Menschen gezwungen sind, an diesen Vorgaben, an diesen Strukturen sich auszurichten und sehr wenig Spielraum und Freiheit und Bewegungsmöglichkeiten haben, beispielsweise auch an aktivierenden Angeboten von den unterstützenden Organisationen teilzunehmen. Wie sieht die Situation heute aus in Moria? Wie sieht die Situation in Lesbos aus? Habt ihr es heute einfacher oder ist die Lage sogar noch schwieriger geworden?
Aufgrund von der Bewegungsfreiheit ist es immer noch schwierig, nicht mehr so schwierig wie während Covid. Das Problem mit Covid war natürlich auch, dass Griechenland dann eines Tages, als es wieder möglich war, das Land für Tourismus geöffnet hat, die Restriktionen damals aber noch über Monate für Geflüchtete in Lagern weiterhin durchgeführt wurden. Es gab so eine gewisse Ungleichheit in der Art und Weise, wie man das Ganze angegangen ist. Heute ist es so, dass jetzt im Moment, also jetzt gerade aktuell, ist die Lage wieder etwas ruhiger. Du hast wieder weniger Menschen auf Lesbos. Das sind aber teilweise Wellenbewegungen. Also das kann sich innerhalb von Wochen ändern. Als Beispiel, letztes Jahr war ich im Oktober, Ende September, Anfang Oktober war ich auf Lesbos. Dort lebten zu dieser Zeit 6.500 Menschen im Flüchtlingscamp. Das Platz damals bat für 3.300 Menschen. Also es war fast doppelt belegt. Es gab Engpässe bei allen möglichen Sachen, von sanitären Anlagen über Wäscheservice, über Wasserzugang, über Essen teilweise. Und heute ist die Situation so, dass aktuell etwa 800 Leute im Flüchtlingslager leben. Das ändert sich natürlich andauernd mit der geografischen Ausrichtung auch von Migrationsrouten. Das kann sich innerhalb von Wochen wieder ändern. Aber jetzt im Moment ist ein Moment, wo es ein bisschen ruhiger ist, was teilweise auch für Organisationen wie uns natürlich gut ist, um wieder ein bisschen durchschnaufen zu können und andere Sachen mal ein bisschen zu fokussieren, wie zum Beispiel interne Strukturierungen oder so.
Arno, ich merke gerade beim Thema Migration und Flucht, da haben wir viele Gemeinsamkeiten und auch dieses Interesse für Interkulturalität. Bei mir ist es so, dass ich seit etwa 8 Jahren als Dozent beim Institut für Arbeitsagogik in Luzern arbeite und dort das Modul Menschen mit Migrationserfahrungen leite. Mit den Studierenden im Lehrgang Arbeitsagogik schaue ich, was ist die Geschichte der Migration in der Schweiz und was sind typische Herausforderungen von Menschen, die in die Schweiz gezogen sind und hier ihr Potenzial im Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft einbringen möchten. In diesem Modul diskutieren wir Erfahrungen im Umgang mit Migrantinnen und Migranten und üben uns auch darin eine zielführende Kommunikation, beispielsweise auch über anspruchsvolle Themen wie Behinderung mit Menschen, die andere kulturelle Prägungen mitbringen, zu gestalten. Wir laden manchmal auch Menschen ein mit Migrationserfahrungen, die dann im Sinne von Referenzpersonen auf Fragen der Studierenden versuchen können, eine Antwort zu geben. Mich interessiert von dir zu hören, was sind deine Gedanken zum Thema interkulturelle Kommunikation oder vielleicht gibt es sogar Empfehlungen, die du den Zuhörenden von unserer Podcast-Reihe mitgeben kannst, wenn es darum geht, die Kommunikation mit Menschen mit Migrationserfahrungen zu verbessern.
Ich finde grundsätzlich, interkulturelle Kommunikation ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es wird immer wichtiger, auch mit deinem Blick auf die Zukunft, da Migration ein Teil unseres Lebens ist und auch immer ein Teil unseres Lebens sein wird, wie es auch schon immer war. Und diese interkulturelle Kommunikation, gerade in einem sehr interkulturellen Land wie die Schweiz, ist natürlich ein sogenannter Game Changer, um sich auch besser als Personen in eine Gesellschaft einzubringen, die halt mit Herausforderungen konfrontiert ist, wie genau dem Thema der Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft. Was mir persönlich aus eigenen Erfahrungen eigentlich sehr wichtig ist, ist, dass ich selbst auch lernen musste anfangs, dass wir ja nicht nur da sind, um Leuten anderes beizubringen, sondern wir auch von den Menschen lernen können. Also dieses alte Denken von Leute kommen hierher und wir sind ja hier, um denen zu zeigen, wie alles funktioniert. Ich glaube, wir müssen anfangen, auch offen zu sein, zu lernen, dass wir auch von den Menschen, die hierher kommen, Sachen lernen können. Es ist ja nicht so, dass alles, was wir machen, das ist, was in der Welt richtig funktioniert und alles, was andere Menschen machen, nicht richtig ist. Und das ist etwas, gerade im Bereich der Kommunikation, was natürlich super wichtig ist, weil teilweise kann es sein, dass man dann in einem Gespräch ganz anders auf eine Person zugeht, wenn man auf Augenebene miteinander kommuniziert und sich auch auf Augenhöhe miteinander fühlt und nicht irgendwie in dieser Ungleichheit von wer ist jetzt wer in dem Gespräch. Gleichzeitig natürlich, was auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist eine traumasensible Kommunikation. Also ich glaube, ja, 99% der Menschen, wenn nicht sogar 100% der Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die auf der Flucht waren, haben traumatische Erlebnisse erlebt, teilweise schwerst traumatische Erlebnisse erlebt. Und viele von diesen Erlebnissen teilweise auch auf dem Weg der Migration erlebt, nicht nur da, wo die Menschen herkommen, sondern viele traumatisierende Erlebnisse finden auch statt auf den sogenannten Migrationsrouten. Und diese sensitive Thematik ist natürlich auch sehr, sehr schwierig für Leute, die keinen Kontaktpunkt zu solchen Themen haben, dann anzusprechen. Also ich habe schon öfters mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, es fällt ihnen teilweise schwer, den Leuten zu erklären, was sie auf dem Weg nach Deutschland oder in die Schweiz oder Frankreich, wo auch immerhin, durchmachen mussten, wenn die Leute sie fragen, ach, wie war denn das so?
Dann lass mich hier gleich mal anknüpfen, wenn du sagst, diese Menschen haben natürlich zum Teil traumatisierende Erfahrungen auf diesen Fluchtrouten erlebt. Was bedeutet das für die Helferinnen und Helfer? Wie müssen die vorbereitet sein? Wie müssen die vielleicht ausgebildet werden, damit sie in solch kommunikativ herausfordernden Situationen mit Menschen mit traumatischen Erfahrungen unterstützend tätig sein können? Kann man sich überhaupt auf solche Begegnungen vorbereiten?
Man kann sich ganz bestimmt darauf vorbereiten. Ein großer Teil von solchen Gesprächen und Erfahrungen ist natürlich auch, wie man selbst damit umgeht. Also etwas, was ich immer den Leuten sage, was etwas vom Wichtigsten ist, wenn man in diesem Bereich arbeitet, ist Wege zu finden, wie man sich vom Alltag abkoppeln kann, um auch mental abends abschalten zu können. Weil wenn man sich 24/7 mit diesen Problemen auseinandersetzt, dann kann man diese Arbeit nicht langfristig oder nachhaltig machen. Natürlich kommt es auch noch dazu, dass wenn jetzt Leute als Freiwillige das erste Mal auf so eine Insel kommen und etwas in dem Bereich machen, Organisationen wie wir jetzt von Europe Cares mit unseren eigenen Freiwilligen sogenannten Workshops und Trainings machen im Bereich Safeguarding. Es gibt immer Check-in-Chats, man schaut immer, wie es den Leuten geht. Man erklärt den Leuten, wenn sie ankommen, zuerst mal die ganze Historie von der Insel Lesbos, weil das ist ein sehr komplexer geschichtlicher Teil. Es ist ja nicht nur so, Leute kamen an, es gab dieses Moria-Lager, sondern es gab gewisse komplexe Schritte, wie es überhaupt so weit kam mit politischen Entscheidungen von Seiten EU und anderen Ländern. Und diese ganze Aufarbeitung hilft den Leuten natürlich auch mehr aus dem Kontext zu verstehen, warum es so ist, wie es heute ist und gleichzeitig auch danach sich besser damit persönlich auseinanderzusetzen, weil es ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, zu merken, wann ist es vielleicht für einen selbst auch ein bisschen zu viel? Wann muss man vielleicht mal einen Schritt zurück machen und auch mal sagen, okay, und jetzt muss ich mal durchatmen, jetzt muss ich mich irgendwie heute Abend mal einfach mit mir selbst auseinandersetzen und eine Pause machen.
Du sprichst das Thema Balance an, eigene Gesundheit. Zuerst einmal fürsorglich mit sich selber unterwegs sein, damit man hilfreich für andere Menschen auftreten kann. Und du hast die Situation in Lesbos, diese Wellenbewegungen von Menschen, die auf der Flucht sind, die dort ankommen, geschildert. Wie gehst du in solchen Momenten vor, wenn gerade alles drunter und drüber geht, wenn pragmatische Lösungen erforderlich sind und wenn Bildung und Training und Vorbereitung alleine nicht ausreichen und improvisierte Entscheidungen gefragt sind?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist immer sehr situativ natürlich auch. Etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ist immer zu sagen, dass man nicht alleine ist. Man hat ja ein Team von Leuten, mit denen man arbeitet, ein Team von Leuten, die man teilweise auch schon länger kennt. In meinem Bereich jetzt zum Beispiel, da ich schon seit mehreren Jahren jetzt regelmäßig auf dieser Insel bin, sind das auch Leute, die ich persönlich gut kenne, die auch selbst Freundinnen und Freunde wurden von mir. Und da herrscht natürlich auch ein gewisses Vertrauen. Und Pragmatismus ist ein sehr gutes Wort dafür, weil grundsätzlich in dem Bereich, wie wir jetzt arbeiten auf Lesbos, wenn es dort mal wirklich so schwierige Situationen gibt, dann wissen wir auch, wie wir damit umgehen können, was wir machen können. Und da gibt es gewisse Guidelines, da gibt es gewisse Strategien, was man machen kann. Man hat gewisse Rollenverteilungen und dann weiß man auch ganz genau, wer was macht und dann funktioniert das meistens ziemlich gut. In einem anderen Kontext kann es teilweise natürlich auch sein, dass Sachen passieren, die man selbst nicht kontrollieren kann, aus externen Einflüssen, wo man auch nicht intervenieren kann, weil man genau weiß, man hat nicht die Möglichkeit, etwas in dem Bereich zu machen, man darf nicht oder man kann nicht, je nachdem. Und da muss man sich auch einfach bewusst sein, dass es diesen Scope of Influence gibt, dass man nicht überall immer Einfluss nehmen kann, dass teilweise halt auch einfach die Situation so ist, dass man nicht alles leider ändern kann.
Das heißt, sich gut bewusst sein, wo kann ich steuern, wo kann ich Einfluss nehmen, wo kann mich mein Netzwerk, mein Team, die anderen Professionals mich tragen und dann aber auch bewusst einsehen, hier gibt's Gesetze, hier gibt's Vorgaben, hier gibt's einen Spielraum, der sehr eng ist und das ist im Moment die aktuelle Situation.
Genau, es sind Gesetze teilweise und teilweise, was auch noch wichtig ist zu sagen, teilweise halt auch die Gefahr von Repression. Also die Repression von humanitärer Hilfe in Griechenland war in den letzten Jahren öfters mal ein Thema. Grundsätzlich in ganz Europa ist das immer wieder ein Thema. Und dadurch muss man sich natürlich auch als Einzelperson oder als Organisation teilweise schützen, dass man nicht irgendwo in eine schwierige Situation kommt.
Verstehe ich dich richtig? Bei dieser Repression, da geht es auch um diese politische Absicht, Menschen, die anderen Menschen, die gerade auf der Flucht sind, Unterstützung anbieten, helfen, dass die dann unter die Kategorie Schlepper gestellt werden und dann mit dem ganzen Druck von diesen Vorgaben, von diesen Regulierungen rechnen müssen.
Genau. Also so als einfaches Beispiel mal gesagt, ist ja grundsätzlich besagt internationales Seerecht, dass Menschen, die in Seenot sind, müssen gerettet werden. Wenn du in der Gegend bist und du kriegst es mit, musst du helfen, sonst ist es unterlassene Hilfeleistung. Gleichzeitig hast du aber Staaten wie jetzt zum Beispiel Griechenland, die das zivilen Organisationen verboten hat und Leute danach, die das damals gemacht haben, im Jahre 2016, 17, 18 angeklagt haben, festgenommen haben, aufgrund von, wie du gesagt hast, Beihilfe zur Schlepperei, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und anderen Thematiken, um das Ganze zu unterbinden. Und das ist eigentlich dann eine kritische Situation zwischen was zählt mehr, internationales Recht oder die lokalen Gesetze, die jetzt ein Land wie Griechenland aufsetzt, die eigentlich gegen die Art und Weise, wie wir als humanitäre Arbeitende, die natürlich internationale Gesetzgebungen sehr genau beobachten und auch alltäglich umsetzen.
Wenn jetzt hier bei unserer Podcast-Reihe Leute zuhören, die sagen, mich interessiert das, ich würde gerne eine ähnliche Laufbahn wie der Arno einschlagen, wo können Sie Informationen beschaffen? Wie gelangen Sie zu Anschluss, an wen können Sie sich wenden?
Das ist immer ein großes Problem. Also ich werde öfters, regelmäßig sogar mittlerweile, von Leuten angeschrieben, die genau diese Frage haben. Es ist natürlich immer ganz auf die persönlichen Interessen und den beruflichen Hintergrund auch zugeschnitten. Aber es ist natürlich so, wenn man das am Anfang machen muss, muss man irgendwo durch einen ersten Kontaktpunkt haben. Diesen Kontaktpunkt kann man am einfachsten über Freiwilligenarbeit irgendwo auf so einer Insel oder so mit einer Hilfsorganisation machen. Dort lernt man Leute kennen, dort lernt man sich mit Leuten connecten und man lernt auch ein bisschen, ist das was, was man überhaupt längerfristig machen möchte oder nicht. Um rauszufinden, was man da machen möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich eigene Research über Online-Tools, um ein bisschen rauszufinden, wo möchte man hin, was gibt's für Organisationen. Oder dann gibt's auch andere Organisationen, die einem explizit bei diesem Prozess helfen, wie Indigo Volunteers. Das ist eine Online-Plattform, die einen genau eigentlich darauf zugeschnitten hat, dass sie diese Problematik ein bisschen thematisieren wollen, dass Leute nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen oder mit welcher Organisation.
Arno, wir kommen langsam zum Ende von diesem Gespräch heute. Lass uns einen Blick in die Kristallkugel werfen. Was sind deine Perspektiven? Möchtest du weiterhin im humanitären Bereich arbeiten oder siehst du dich in einigen Jahren in einer völlig anderen Rolle? Kannst du dir auch vorstellen, in der Erwachsenenbildung zu arbeiten oder ein Studium zu beginnen?
Jetzt im Moment, so wie es aussieht, kann ich ganz klar sagen, dass meine längerfristige Zukunft im humanitären Bereich bleiben wird. Ich habe mit dieser Arbeit etwas gefunden, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß auch macht. Es ist natürlich eine sehr intensive Arbeit. Es muss teilweise auch viel Privates darunter leiden. Also es gab viele Momente, wo ich mich auch selbst gefragt habe, warum mache ich das jetzt, wenn ich nicht auch einfach mit meinen Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern irgendwo sein könnte. Dann ist da mal wieder ein Familienfest, was du verpasst. Da ist mal wieder ein Geburtstag, den du verpasst. Das gehört halt irgendwo durch dazu. Die nächsten Jahre ist es für mich aber eigentlich klar, dass ich in dem Bereich bleiben möchte und mich auch weiter entwickeln möchte. Ich werde jetzt gerade im Ende September, also fast genau in einem Monat, werde ich einen Einsatz im zentralen Mittelmeer machen mit einer Seenotrettungsorganisation, was mir wieder einen neuen Einblick in eine andere Thematik der ganzen Migrationsthematik bietet. Und danach werde ich wieder schauen, wie es dann weitergeht. Die Erwachsenenbildung ist etwas, was ich per se eigentlich sehr interessant finde. Also es kann natürlich gut sein, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt bin ich zu alt, um von Gebiet zu reisen und von Projekt zu reisen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen ein nachhaltigeres Leben führen möchte und mich irgendwo niederlassen möchte. Und dann sind Thematiken wie Studium, Erwachsenenbildung oder natürlich auch Politik etwas, was sehr, sehr interessant ist für mich. Weil ich glaube, es ist auch eine gewisse Mehrverantwortung, die ich habe mit diesem Job und den Erfahrungen, die ich mache, dass ich diese Erfahrungen den Leuten auch näher bringe, um das ganze Thema auch ein bisschen gesellschaftsfähiger zu kommunizieren. Weil schlussendlich haben viele Menschen keinen Kontaktpunkt hier in der Schweiz. Und das ist das, was ich teilweise als größtes Problem in der ganzen Debatte sehe.
Arno, ich bin sehr dankbar für unser Gespräch. Wie immer am Schluss versuche ich, von den Notizen, die ich mir im Verlauf gemacht habe, drei Punkte herauszugreifen und zusammenzufassen, was wir heute mitnehmen können. Erstens habe ich mir notiert, auch wenn die Insel Lesbos im Moment nicht mehr im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit steht, ist die Situation vor Ort nicht gelöst. Die Menschen in den Flüchtlingslagern fühlen sich eingesperrt, sie leiden. Die Regierung Griechenlands hat offenbar immer neuere und drakonische Rahmenbedingungen gesetzt, die zum Teil auch die Arbeit der unterstützenden Organisationen kriminalisiert. Und die freiwilligen Organisationen leisten bestmöglich Hilfe, aber immer unter scharfer Beobachtung des Staates. Zweitens habe ich notiert, für Menschen auf der Flucht ist das Thema Lernen eine Herausforderung. Ich denke, es braucht von allen Beteiligten, die dort unterstützen wollen, Empathie, es braucht interkulturelles Verständnis, vielleicht um zu erkennen, dass es sich hier um einen Menschen, vielleicht eine 25-jährige Frau, einen 30-jährigen Mann handelt, der über viele Fähigkeiten verfügt, aber noch nie länger eine qualifizierte Schulbildung genießen konnte. Ich vermute, hier geht es zuerst um Grundkompetenzen, es geht um Alphabetisierung und damit die Grundlage für weitere Lernmöglichkeiten zu legen. Dann habe ich mir drittens noch notiert, was wir im Moment auf dieser Welt brauchen, sind mehr Menschen, die bereit sind, in Begegnung zu gehen, die auch nicht einfach den gängigen Narrativen aufsitzen, die erzählt werden, sondern Menschen, die sich für die Geschichte der Geflüchteten interessieren und die bereit sind, sich ein eigenes Bild zu machen. Arno, gibt es Ergänzungen von dir? Habe ich was vergessen?
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, ich hätte so zwei kleine Punkte. Das eine ist, dass ich immer wichtig auch finde zu sagen, dass die Problematik natürlich nicht nur bei sogenannten Staaten oder so den Außengrenzstaaten von Europa, wie jetzt zum Beispiel Italien oder Griechenland liegt, dass es ja eigentlich ein gesamteuropäisches Problem ist. Also Griechenland oder auch Italien wird mit dieser Thematik der Migration durch das Dublin-Abkommen ziemlich oder sehr fest allein gelassen. Und deswegen verstehe ich auch, dass natürlich nicht die ganze Problematik jetzt nur von Ländern wie Griechenland herkommt, sondern dass man eine kollektive Verantwortung hat, die wir auch in der Schweiz wie auch mit allen EU-Staaten irgendwie mittragen müssen und dort eine kollektive Lösung finden, weil Migration, wie gesagt, ist Alltag. Migration war schon immer Alltag und Migration wird auch immer Alltag bleiben und wird sich sogar noch verschärfen, wenn wir an die Auswirkungen der Klimakrise und alles denken. Also ist es jetzt eigentlich Zeit, dass EU-Staaten und die Schweiz eine Lösung finden und nicht nur immer auf die anderen Länder zeigen, die dann an den Außengrenzen sind. Und das zweite Thema genau mit dem Lernen ist natürlich auch etwas, es ist natürlich eine ganze Bandbreite von Menschen, die du dort kennenlernst. Es gibt Leute, die kommen aus Gebieten, sehr ländlich, sehr arm, nie groß Zugang zu privilegierter Schulbildung, wie wir das zum Beispiel haben. Es gibt aber auch andere Leute, die ein Studium abgeschlossen haben und irgendwo in Afghanistan als übersetzende Helferinnen und Helfer gearbeitet haben oder im Bildungssystem gearbeitet haben, im medizinischen Bereich gearbeitet haben. Und aufgrund der Situation mit der Taliban in Afghanistan jetzt selbst auf der Flucht sind. Also da hat man von hochgebildeten Leuten bis hin zu Leuten, die halt aus weniger privilegierten Umständen kommen wie wir, eine ganze Bandbreite, die man kennenlernt.
Vielen Dank für diese Differenzierung, diese Ausführungen. Arno, wo kann man sich mit dir verbinden?
Verbinden kann man sich mit mir gerne über Instagram oder LinkedIn, beides einfach unter dem Namen Arno Tanner. Und sonst über die Organisation Europe Cares, die man auch verlinkt findet.
Wunderbar. Wir werden auf jeden Fall auf LinkedIn auf dieses Podcast-Gespräch hier hinweisen, auch in der Fachgruppe Transkulturelle Kompetenz, wo du selber Mitglied bist. Und ich freue mich, wenn du dort Zeit und Gelegenheit findest, unter diesem Beitrag weitere Beobachtungen, die du bei deinem Einsatz im Mittelmeer machst, notieren kannst. Arno, ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, Ivo. Danke für die Einladung und das Gespräch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.